Gesundheit Lippe. Mit Wissen, Herz und Mikro. Heute Inkontinenz und Frauengesundheit. Herzlich willkommen und ein sommerliches Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass wir heute wieder bei Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro eingeschaltet haben. Wie auch in den letzten Episoden wenden wir uns heute einem Thema zu, das für viele Frauen von großer Bedeutung ist und das oft nicht ausreichend besprochen wird, nämlich das Thema Frauengesundheit und insbesondere die Inkontinenz. Obwohl Inkontinenz ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem ist, ist es häufig mit einem Stigma behaftet, das viele Frauen davon abhält, die Hilfe und Behandlung zu suchen, die sie benötigen. Ich freue mich sehr, dass ich in der heutigen Folge an der Universitätsklinik für Urologie Zwischenstopp machen und hier vor allen Dingen den Universitätsprofessor Dr. Karl-Dietrich Sievert begrüßen darf. Professor Sievert ist Direktor der Universitätsklinik und wird mir mit seiner Expertise zu diesem besonders nachgefragten Thema Rede und Antwort stehen. Mich interessieren heute insbesondere so Fragen wie: Ist Inkontinenz vor allem ein Problem älterer Menschen? Welche Risikofaktoren gibt es? Und natürlich, welche modernen Therapieoptionen stehen heute zur Verfügung? Vielleicht leisten wir mit unserem Gespräch über das Thema Inkontinenz einen kleinen Beitrag, es aus der Tabuzone herauszuholen, mehr Bewusstsein und Verständnis zu schaffen und Frauen zu ermutigen, proaktiv ihre Gesundheit insbesondere in diesem Punkt zu managen. Ich freue mich auf unseren Austausch und sage herzlich willkommen, lieber Herr Professor Sievert.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Professor Sievert, schön, dass Sie da sind. Wie bei allen Kollegen möchte ich gerne den Start mit einer kleinen persönlichen Facette machen. Ich habe gehört, dass Sie gerne in der Natur unterwegs sind. Und da würde mich interessieren, was begeistert Sie an der Region Lippe?
Für mich ist natürlich die Möglichkeit, mal draußen zu sein, wenn man den ganzen Tag eigentlich hier im Haus ist und natürlich auch im OP eine gute Abwechslung und auch einen Ausgleich zu finden. Die gute Möglichkeit ist dann, mit dem Fahrrad auch vielleicht nicht nur zur Arbeit, sondern auch von der Arbeit mal wegzufahren, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann Lippe zu genießen. Und so ganz von weit weg bin ich nicht, komme ja aus Bielefeld, und insofern darf ich hier als zugereister Lipper schon auch mal Fahrrad fahren.
Das auf jeden Fall, und ich glaube, da sind Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Herr Professor Sievert, kommen wir zum heutigen Thema, das Thema Inkontinenz. Für Kinderohren ist der Begriff Inkontinenz ja erstmal schwer zu verstehen. Wie würden Sie meiner Tochter, mittlerweile 9 Jahre, erklären, was sich dahinter verbirgt?
In erster Linie, um es ganz einfach zu machen, ist es natürlich die ungewollte Situation, den Urin oder Wasser, wie es ja oft genannt wird, nicht halten zu können. Das heißt aber, da fängt es schon an, ein bisschen schwieriger oder diffiziler zu werden. Es gibt unterschiedliche Formen, das Wasser nicht halten zu können. Und dann hat man jetzt mittlerweile auch begriffen, dass die Wortwahl wichtig ist. Also das eine ist die heute benannte Belastungsinkontinenz. Das heißt also, unter einer Belastung, Heben, Husten, Niesen, verliert die Person Urin. Und das andere ist die Dranginkontinenz, um die beiden Hauptgruppen zu benennen, dass plötzlich eine Situation entsteht, dass man jetzt ganz schnell auf die Toilette muss. Das kennt Ihre Tochter ganz bestimmt. Der Film war spannend und plötzlich der riesige Drang, jetzt muss ich aber endlich auf Toilette. Und wenn das als Situation aufkommt, zu unmöglichen Zeiten, zu unmöglichen Positionen, man ist gerade eigentlich entweder im Gespräch oder man geht in der Stadt spazieren und muss ganz schnell auf die Toilette, kann es nicht mehr unterdrücken und verliert den Urin, das ist schon sehr unangenehm. Und das bedeutet dann eigentlich, dass viele Menschen sich ungerechterweise zurückziehen.
Okay. Ja, und ich glaube, das mit dem Film, das kennt meine Tochter, da würde sie wahrscheinlich sagen, Papa, ja, das kenne ich. Also von daher, ich mag den Vergleich. Kommen wir zur Erwachsenenebene wieder zurück. Was mich als Mann natürlich interessiert ist, und wir haben heute das Thema Inkontinenz unter dem Blickwinkel der Frauengesundheit, ist das nur ein Thema bei Frauen oder sind Männer ebenfalls und in gleichen Maßen betroffen?
Nicht im gleichen Maße, aber natürlich auch betroffen. Der eigentliche Teil ist oftmals, wenn wir als Urologen Hand angelegt haben. Denn der Mann hat die Prostata und die Prostata wird irgendwann, sage ich mal, zum Ventil, dass das Wasserlassen nicht mehr so gut geht, und dann kann durch Eingriffe da eine Problematik entstehen. Oder mittlerweile viel mehr bekannt, das Prostatakarzinom, Da muss die Drüse, die Prostata, die Vorsteherdrüse komplett entfernt werden. Und das fehlt sozusagen plötzlich zwischen Blase und der Harnröhre, dem Ausgang nach außen, ein Stück. Und das wird wieder aneinander gebracht. Natürlich wird der Verschlussmuskel dort wieder alles schön voreinander gebracht, geht heute mit Robotik hervorragend. Aber es kann schon ein Problem für den Mann werden. Nicht so häufig, wie gesagt, wie bei der Frau, nicht so früh einsetzend wie bei der Frau, aber auch ein Problem des Alters in den unterschiedlichen Wegen und Situationen, wo wir dann auch helfen können.
Also das, was ich so ein bisschen rausnehme, Sie sprechen das Thema Alter an. Ist es tendenziell eher bei, also in einem höheren Alter, oder betrifft es auch insbesondere bei Frauen, auch jüngere Frauen?
Es kann auch sehr junge Frauen betreffen. Das ist sehr unterschiedlich. Da kommen natürlich bestimmte Faktoren dazu. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Situation, dass die Bevölkerung schwerer wird. Also Übergewicht ist ein gewisses Problem. Und wenn man sich vorstellt, dass der Beckenboden oder das Becken, wie man es ja nennt, da wo man drauf steht, die Beine sozusagen dran befestigt sind, in der Mitte eigentlich nur eine muskuläre Schicht ist, also sehr dünn. Und die muss das Ganze halten. Und wenn da jetzt Gewicht oder Schwangerschaft oder solche Bereiche dazukommen, dann kann da schon frühzeitig was passieren. Aber in der Regel verschwindet das zum Beispiel nach der Schwangerschaft wieder. Das bildet sich zurück. Aber es können auch jüngere Frauen betroffen sein, wie zum Beispiel durch viel Trampolinspringen. Ja, das macht natürlich eine unheimliche Belastung. Und manche Frauen haben, wie man das ja oft nennt, einen schwächeren Beckenboden als andere. Da ist niemand gleich. Und es kann schon recht früh mit dieser Belastung für die Frauen auftreten, aber natürlich je nachdem ist zu schauen, welche Form vorliegt.
Okay, und Form finde ich gerade einen spannenden Aufhänger. Sie haben ja vorhin so ein, zwei große Ausprägungen schon aufgemacht, welche Formen oder welche Ausprägungen es gibt. Vielleicht können wir da nochmal drauf schauen und vielleicht auch dahin schauen, welche Behandlungsansätze zeigen sich da.
Wenn wir die Dranginkontinenz noch einmal aufgreifen, also dieses plötzlich einschießende Bedürfnis, schnell zur Toilette zu kommen, das können wir in der Regel mit Medikamenten tun. Da ist natürlich die Situation, nicht jeder möchte regelmäßig Medikamente einnehmen. Und diese Tabletten oftmals haben auch andere Wirkungen. Und dann muss man schauen, wie groß ist der Effekt oder der Nebeneffekt, Nebenwirkungen genannt. Und dort eine gute Balance finden, sodass natürlich der Effekt, der positive Effekt, der überwiegende ist. Ist das nicht, können wir den nächsten Schritt tun, wie zum Beispiel, und das kennen schon viele, mit Botox arbeiten, nicht nur in der Schönheitschirurgie, um die Falten im Gesicht wegzukriegen. Wir sagen dann immer, wir machen auch die Blase wieder schön. Die Falten in der Blase können genauso mit Botox behandelt werden, damit die sich nicht zu schnell zusammenzieht. Und dieser Drang entsteht, kann man das in dieser Richtung machen. Es gibt Möglichkeiten heute mit einem Blasenschrittmacher, so ähnlich wie mit einem Herzschrittmacher. Auch da braucht man keine Medikamente mehr einsetzen und kann die Kontrolle wieder richtig darüber gewinnen und Lebensqualität, sodass ein normales mögliches Leben ist. Die andere Form hatten wir eben angesprochen, die Belastungsinkontinenz. Die sehen wir natürlich bei der Frau oftmals nach Geburt, Spontangeburt. Das ist dann natürlich, weil durch den Beckenboden der Kopf mit dem ganzen Körper, aber der Kopf ist das härteste im wahrsten Sinne des Wortes und hinterlässt seine Spuren. Diese verschwinden dann oftmals wieder, weil natürlich durch eine fantastische Physiotherapie, die heute üblicherweise gemacht wird, und natürlich, weil die Frau jung und damit das Gewebe sich auch wieder erstmal erholt und die Hormonsituation, alles das hilft und unterstützt, dass sich wieder alles einspielt. Aber, und da kommen wir zu der Frage des Alterns, kommt dann die Situation, wenn Menopause, also die Monatsblutungen nicht mehr auftreten, die Hormonsituation nicht mehr so ausgewogen ist, sondern abfällt, dann treten diese Bereiche wieder auf. Und wir kennen das ja alle. Früher sind wir noch auf den Baum geklettert, aber irgendwann wissen wir eigentlich, das ist nicht mehr so ganz gut, weil die Muskelkraft in diesen Bereichen nicht mehr da ist oder wir nicht mehr so sicher uns fühlen. Und das sind dann genau die ähnlichen Sachen. Der Beckenboden hat nicht mehr die Kraft, das alles zu organisieren, oder der Schließmuskel der Blase.
Sie haben gerade eben von einem Thema oder über ein Thema gesprochen, da würde ich gerne einmal drauf eingehen und nochmal nachhaken, das Thema Lebensqualität. Wie wirkt sich, ich sag mal, die Inkontinenz auf die Lebensqualität aus und wie können Frauen aus ihrer Sicht, aus der medizinischen Sicht, da gut mit umgehen?
Es ist sicherlich aus der Tabuzone herausgekommen. Ich denke, wir alle kennen die heutige Werbung. Ob die jetzt ganz immer ideal ist, muss man sich manchmal überlegen, was dort zur Enttabuisierung genommen wird, aber es ist ein gutes Mittel. Wir haben Möglichkeiten, aber es sollte nicht unbedingt die Vorlage sein, die natürlich als hygienische Situation viel geleistet hat. Die haben sich entwickelt, sodass man das Geruchsproblem, wo viele Angst vor haben, damit sehr gut kaschieren kann. Und ich sage extra kaschieren, weil in der Werbung wird nicht angesprochen, dass man durch fachärztliche Situation viele Dinge noch viel besser lösen kann. Eins haben wir eben bei der Dranginkontinenz angesprochen, medikamentös oder auch bis ins Operative. Für die Belastungsinkontinenz, also bei Husten, Niesen, schwerem Anheben, und das ist ja manchmal auch so, das Kind will immer auf den Arm genommen werden, man will mit dem Kind Sport machen können. Oder wenn man älter ist, will man ja auch noch die Walking-Gruppe oder Tennis spielen. Und diese Situation, klar, kann man mit einer Vorlage kaschieren, aber vielleicht kann man sie operativ durch die richtigen diagnostischen Schritte dann auch optimal therapieren, sodass ein normales Leben wieder möglich ist.
Also sogar bis hin zum normalen Leben, wo eigentlich diese Inkontinenz gar nicht mehr vorhanden ist, auch spannend. Was mich noch interessieren würde, ist so, wenn eine Frau wahrnimmt, da ist was, ab welchem Stadium macht es Sinn, da auch wirklich mit zum Arzt zu gehen, also wirklich sich Hilfe zu holen?
Es macht eigentlich immer Sinn, weil sobald dieses beginnt, fängt auch Einschnitt in dem, was Sie eben angesprochen haben, der Lebensqualität an. Denn als erstes ist die Regel, kommt es zur Vermeidungssituation. Ja. Und wenn sich das stärker ausbricht, dann ist diese Vermeidungssituation und das Nichtansprechen immer größer. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere an die Großmutter, die dann viel Toilettenpapier in die Unterwäsche gelegt hat. Oder früher hat man ja Röcke getragen, aber heute trägt man enge Hosen. Und wenn dann eine Inkontinenz entsteht und Patienten wirklich sagen, und dann läuft es mir fast bis in die Schuhe, so weit sollte es nicht kommen. Sondern man sollte im Endeffekt, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das muss man als Patientin, als Patienten nicht tragen. Viele Patienten finanziell kaufen diese Vorlagen, was natürlich dann auch eine medizinische Therapie ist. Und vor allen Dingen, auch das nicht ganz unwichtig, ein ökologischer Effekt. Die Vorlage alleine ist nicht etwas, was sein muss. Wenn wir es richtig therapieren können, bedeutet das natürlich auch eine Entlastung unserer Umwelt.
Das heißt, was ich mitnehme, ist im Grunde genommen so früh wie möglich, wenn, ich sage mal, Symptome auftreten, wenn ich das feststelle, sich einfach schon Hilfe zu holen, weil dann die Möglichkeiten auch der Therapien vielleicht ja noch, ja, ich sage mal, noch besser greifen.
Absolut, weil Sie haben dann die super Möglichkeit, zum Beispiel durch richtige Beckenbodenübungen mit einem Physiotherapeuten genau das zu üben, wo Sie selber über tägliches Üben mit wenigen Minuten vieles schon erreichen können. Natürlich bedarf es der richtigen Diagnostik vorher, damit man nicht die falschen Übungen sozusagen verschreibt. Aber wenn das sozusagen in gelenkte Bahnen geht, ist da die Möglichkeit für beide Seiten, der Benefit vor allen Dingen für den Patient, die Patientin da, weil er merkt, dass man da was tun kann, ohne gleich operativ einschreiten zu müssen, vielleicht auch Dinge in Kombination, Physiotherapie mit, in Anführungszeichen, der Tablette, die dann extrem viel bewirken kann, besser als die Vorlage oder sich sogar aus dem Sozialleben zurückzuziehen.
Ja, ja. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt gucken, das Thema Prävention. Was kann eine Frau tun, um vorbeugend vielleicht schon so ein Stück weit, Inkontinenz zu verhindern?
Bestimmte Sportarten sind vielleicht nicht unbedingt förderlich. Ich sage mal so, das Trampolinspringen, hatte ich eben kurz angesprochen, ist so ähnlich. Das betrifft ganz wenige, wie Überschallflugzeuge als Pilotin zu betreiben. Auch diese Frauen leiden extrem unter Belastungsinkontinenz. Da kann man es gut nachvollziehen, weil dort extrem viel Kräfte auf das Becken einwirken. Aber Trampolinspringen ist sehr modern geworden, machen sehr viele. Bestimmte Dinge sind einfach für uns Menschen nicht unbedingt geeignet. Und wenn man das in den Leistungssport überträgt, eine Frau, die das, sage ich mal, als olympische Disziplin macht, leidet sehr oft unter Belastungsinkontinenz, wenn sie auch vielleicht keine Kinder geboren hat. Ein zweiter Aspekt, der natürlich aufkommt, aber da bin ich vielleicht nur der zweitbeste Ansprechpartner, die Gynäkologie dort wesentlich besser. Es wird nicht dadurch verhindert, wenn man sozusagen sich entscheidet für einen Kaiserschnitt. Das verhindert das in dem Sinne nicht unbedingt, weil 9 Monate ein Kind austragen bedeutet einfach eine Belastung für den Beckenboden, aber bitte jetzt auch nicht falsch verstehen, keine Kinder kriegen. Kinder kriegen und Kinder haben ist eine tolle Sache und das andere kriegen wir in den Griff.
Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Vielleicht als eine letzte Frage in dieser wunderbaren Runde. Was ist so Ihre Botschaft, Ihr Tipp an Frauen, die unter Inkontinenz leiden, wie sie quasi jetzt am besten damit umgehen können und ihr Gesundheit und ihr Wohlbefinden unterstützen können?
Die Scham ablegen, darüber zu sprechen. Vielleicht, wenn es schwierig ist, den Hausarzt anzusprechen, der hat einfach viel zu viele Dinge, die dort ihn täglich betreffen. Da ist doch oft das Gespräch heute auch mit den Gynäkologen eine gute Möglichkeit. Wir arbeiten in Kooperation auch hier im Haus mit den Allgemeinchirurgen. Da geht es in die Stuhlinkontinenz, aber vor allen Dingen auch mit der Gynäkologie als Beckenbodenzentrum zertifiziert. Das heißt, wir sind Ansprechpartner für diese Bereiche als Team. Denn das Beckenboden ist eine Situation aus diesen drei Organen. Die weiblichen Geschlechtsorgane, die Harnblase und der Enddarm. Und alle diese zusammen sind eine Einheit und deswegen versuchen wir auch kompetent als Partner für Sie als Frau mit diesem Problem, aber auch für Männer da zu sein und dort Lebensqualität zu schaffen.
Finde ich sehr, sehr gut. Und vielleicht konnten wir mit unserem Gespräch heute so ein ganz bisschen dafür sorgen oder ein bisschen dazu beitragen, sage ich mal so rum, dass diese Scham so ein bisschen abgebaut wird. Und für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das Podcaster-Team von Gesundheit Lippe durfte schon einige spannende Gesundheitsthemen beleuchten. Einen kompletten Überblick über alle bisherigen Themen sind zu finden auf www.klinikum-lippe.de/podcast. Herr Professor Siewert, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und danke für den Einblick.
Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Interview.
Sehr, sehr gerne. Und natürlich verabschieden wir uns auch heute wieder von unseren Zuhörern. Seien Sie gerne auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es hier heißt Gesundheit Lippe mit Wissen, Herz und Mikro. Danke für Ihre Zeit und schön, dass Sie auch in der heutigen Folge wieder dabei waren. Mehr Infos zum Klinikum Lippe, einem der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland, finden Sie unter www.klinikum-lippe.de oder besuchen Sie uns doch in den sozialen Medien. Sie finden uns auf Facebook, Instagram oder auch LinkedIn.